Vom Lesen zum Hören, der Vorlesepodcast mit Ron Hertel.
Sechster Teil, Kapitän Silver, 28. Kapitel, im feindlichen Lager. Als der rote Schein der Fackel das Innere des Blockhauses erhellte, sah ich, dass meine schlimmsten Befürchtungen in Erfüllung gegangen waren. Die Freibeuter hatten sich in den Besitz von Haus und Vorräten gesetzt, da war das Fläschchen Cognac, da das Pökelfleisch und das Brot wie zuvor. Und was mein Entsetzen in zehnfache steigerte, nirgends eine Spur von Gefangenen. Ich konnte nur annehmen, dass sie alle zugrunde gegangen waren, und mein Herz blutete, weil ich nicht da gewesen war, um mit ihnen zu sterben. Alles in allem waren nur noch 6 Freibeuter da, mehr waren nicht am Leben geblieben. 5 von ihnen umringten mich mit roten, gedunsenen Gesichtern, wie sie brüsk aus dem ersten Schlaf ihrer Trunkenheit erwacht waren. Der 6. hatte sich auf die Ellbogen gehoben, er war totenbleich und der blutige Verband um seinen Kopf bewies, dass er vor kurzem verwundet und eben erst frisch verbunden worden war. Ich erinnerte mich daran, dass einer bei dem großen Angriff angeschossen worden und in den Wald geflüchtet war. Ohne Zweifel war dies der Mann. Der Papagei saß auf der Schulter des langen John Silver und putzte sich das Gefieder. Sogar Silver wirkte blasser und düsterer als gewöhnlich, noch immer trug er den Anzug aus feinem Tuch, den er als Parlamentär angezogen hatte. Jetzt aber war der Anzug in kläglichem Zustand, lehmverschmiert und von den scharfen Dornen des Waldes zerrissen. »So«, sagt er, »der Teufel soll mich holen, wenn das nicht Jim Hawkins ist. Einfach so zu uns hereingeschneit. Also los, ich mein's ja gut mit dir.« Und damit setzte er sich auf das Branntweinfass und begann, seine Pfeife zu stopfen. »Leuchte mir mal hier, ja, Dick«, sagte er, und dann, als er mich gut sehen konnte, setzte er hinzu, »so ist's recht, Junge, und jetzt steckt die Fackel in den Holzhaufen und ihr, meine Herren, legt euch nur wieder hin. Wegen Mr. Hawkins braucht ihr nicht stehen zu bleiben. Er wird es euch nicht übel nehmen, darauf könnt ihr wetten.« »Na und so, Jim«, er stopfte den Tabak fester in die Pfeife, »bist du da? Und das ist ja eine angenehme Überraschung für den armen alten John. Als dich meine Augen zum ersten Mal gesehen haben, da wusste ich schon, dass du ein tüchtiger Kerl bist. Aber was du dir heute geleistet hast, da bleibt mir rein die Spucke weg.« Auf all das gab ich, wie man sich wohl vorstellen kann, keine Antwort. Sie hatten mich mit dem Rücken gegen die Wand gestellt und da stand ich und schaute Silver ins Gesicht. Äußerlich wirkte ich hoffentlich leidlich couragiert, aber im Herzen saß schwarze Verzweiflung. Silver tat 1-2 Züge aus seiner Pfeife und dann fuhr er sehr gelassen fort. »Naja, Jim, da du ja wirklich hier bist«, sagt er, »will ich dir was verraten. Ich hab dich immer gern gehabt. Ja, das hab ich. Ich, weil du ein aufgeweckter Bursche bist und aufs Haar mein Ebenbild, als ich selber noch jung und schön gewesen bin. Mir wär's immer lieb gewesen, wenn du zu uns gehalten und dein Teil genommen hättest und eines Tages als vornehmer Herr sterben könntest. Und jetzt, mein Hühnchen, jetzt ist es soweit. Kapitän Smollett ist ein tüchtiger Seemann, alles was wahr ist, aber er hat's gar zu sehr mit der Disziplin. Pflicht ist Pflicht, sagt er, und da hat er recht. Dem Kapitän solltest du nicht mehr vor Augen kommen und auch der Doktor ist furchtbar wütend auf dich. Undankbarer Lump, hat er gesagt. Und um's kurz zu machen, jetzt steht's so, zu deinen Leuten kannst du nicht zurück, weil sie nichts von dir wissen wollen. Und wenn du nicht ganz allein eine dritte Mannschaft zusammenkriegst, wirst du dich an Kapitän Silver anschließen müssen. Anders geht's nun mal nicht. Das war soweit gut, denn auf diese Art erfuhr ich doch, dass meine Freunde noch am Leben waren. Und wenn ich auch Silvers Erklärung, dass die Kajütenpartei meiner Dissertation wegen wütend war, zum Teil Glauben schenkte, war ich doch durch das, was ich gehört hatte, mehr erleichtert als betrübt. »Ich verrat nichts davon, dass du in unseren Händen bist«, fuhr Silver fort, »wenn's auch die Wahrheit ist, darauf kannst du dich verlassen. Ich bin immer für Verträglichkeit. Ich hab nie gesehen, dass aus Drohungen was Vernünftiges herausgekommen ist. Wenn's dir bei uns passt, na ja, dann kannst du dich uns anschließen. Und wenn nicht, Jim, na dann sag es nur offen heraus, ganz ohne Zwang, Kamerad. Und wenn das kein anständiges Angebot ist, so soll mich der Teufel holen.« Soll ich darauf antworten, fragte ich, und meine Stimme zitterte sehr. Durch alle diese höhnenden Worte hindurch spürte ich doch sehr wohl, dass eine Todesdrohung über mir schwebte, meine Wangen brannten und schmerzend pochte mir das Herz in der Brust. »Junge«, sagte Silva, »kein Mensch drängt dich. Lass dir Zeit. Keiner will, dass du dich übereilst, Kamerad. Die Zeit vergeht ja in deiner Gesellschaft wie geschmiert.« »Gut«, sagte ich, ein wenig kühner, »wenn ich zu wählen habe, so erkläre ich, dass ich ein Recht habe zu wissen, was eigentlich los ist, warum ihr hier seid und wo meine Freunde sind.« »Was los ist?« knurrt einer der Freibeuter erbost. »Ja, wer das wüsste!« »Du wirst gefälligst die Klappe halten, bis man dich fragt«, donnerte Silver den Sprecher an. Und dann wandte er sich wieder mit übertriebener Freundlichkeit wie zuvor an mich. »Gestern früh, Mr. Hawkins«, sagt er, »bei der ersten Wache kam Dr. Livesey mit einer Parlamentärsflagge«, sagt er zu mir. »Captain Silver«, sagt er, »ihr seid erledigt, das Schiff ist weg.« »Naja, vielleicht hatten wir ein Glas zu viel getrunken und uns dazu eins gesungen. Das kann ich nicht leugnen. Jedenfalls hat keiner von uns Wache gehalten. Jetzt aber haben wir geguckt und beim Teufel, der alte Kasten war fort. Ich habe noch nie eine Bande von Dummköpfen so albern glotzen gesehen und du kannst darauf wetten, dass es stimmt, wenn ich dir sage, dass ich am dümmsten dreingeschaut habe.« »Na«, sagt der Doktor, »machen wir einen Handel, wir machen einen Handel, er und ich, und da sind wir jetzt samt Vorräten, Schnaps, Blockhaus, dem Feuerholz, dass ihr so freundlich wart, für uns zurechtzuhauen, sozusagen das ganze gesegnete Boot von der Spitze bis zum Kiel. Und die anderen sind ausgezogen, keine Ahnung, wo sie stecken.« Abermals zog er in aller Ruhe an seiner Pfeife. »Und damit du dir nicht einredest, dass du auch zu dem Handel gehörst«, fuhr er fort, »will ich dir das letzte Wort mitteilen, das gesagt wurde. Wie viele seid ihr?« hab ich gefragt. Und er sagt darauf 4 und einer ist verwundet. »Und was den Jungen angeht, ich weiß nicht, wo er steckt. Der Teufel soll ihn holen«, sagt er. »Und es ist mir auch gleichgültig. Wir haben ihn gründlich satt.« »Das waren seine eigenen Worte.« »Ist das alles?« fragte ich. »Naja, das ist alles, was du zu wissen brauchst, Söhnchen«, erwiderte Silver. »Und jetzt soll ich mich entscheiden?« »Und jetzt sollst du dich entscheiden, mein Junge. Darauf kannst du wetten«, sagt Silver. »Gut«, begann ich. »Ich bin nicht so dumm, dass ich nicht sehr wohl wüsste, worauf ich mich gefasst machen muss. Mag das Schlimmste kommen, mich kümmert es wenig. Seit ich mit euch zusammen bin, hab ich nur allzu viele sterben sehen. Aber es gibt doch manches, was ich euch noch zu sagen habe. Unterdessen hatte ich mich doch warm geredet, eines vor allem: Ihr steckt hier tief im Dreck, Schiff verloren, Schatz verloren, Leute verloren. Alles, was ihr vorgehabt hattet, ist schiefgegangen. Und wenn ihr wissen wollt, wer das alles fertiggebracht hat, nun, ich bin's gewesen. An jedem Abend, als Land in Sicht kam, war ich im Apfelfass und da hab ich euch belauscht. Euch, John, und euch, Dick Johnson, und Hans, der jetzt auf dem Grunde des Meeres liegt. Und eh noch eine Stunde um war, hab ich jedes Wort, das ihr gesagt habt, weitergegeben. Und was aus dem Schoner geworden ist? Nun, ich habe das Ankertau durchgeschnitten und ich habe die Leute getötet, die ihr an Bord gelassen hattet. Ich bin's gewesen, der das Schiff dorthin gebracht hat, wo ihr es nie mehr zu sehen kriegen werdet. Ich bin's, der zuletzt lacht. Ich hatte von Anfang an alles in der Hand. Vor euch hab ich nicht mehr Angst als vor einer Fliege. Tötet mich, wenn es euch so beliebt, oder verschont mich. Aber eines will ich euch noch sagen, wenn ihr mich verschont, mag das Vergangene vergangen bleiben. Und wenn ihr als Seeräuber vor Gericht kommt, werde ich euch helfen, so gut ich kann. Ihr seid es, die jetzt die Wahl habt. Ermordet noch einen Menschen mehr. Euch nützt es nichts, oder verschont mein Leben, und ihr habt einen Zeugen, der euch vor dem Galgen retten kann. Ich hielt inne, denn ihr könnt mir glauben, ich war völlig außer Atem und zu meiner größten Verwunderung rührte sich keiner, sondern sie starrten mich alle verschüchtert an. Und während sie noch glotzten, brach ich abermals los. »Und jetzt, Mr. Silver«, sagte ich, »seid ihr wohl hier der Befehlshaber und wenn es zum Schlimmsten kommen sollte, so wäre ich euch sehr verbunden, wenn ihr den Doktor wissen lassen wolltet, wie ich mich gehalten habe.« »Ich werde daran denken«, sagte Silva mit so seltsamem Ausdruck, dass ich mit dem besten Willen nicht entscheiden konnte, ob er sich über meine Bitte lustig machte oder ob mein Mut ihn für mich eingenommen hatte. »Und eines muss ich noch sagen«, schrie der alte Seemann mit dem haselnussbraunen Gesicht. »Morgan hieß er, den ich in des langen Johns Schenkel in Bristol gesehen hatte. Er war es auch, der den schwarzen Hund erkannt hat.« »Ja, und noch was nicht vergessen«, fügte der Schiffskoch hinzu. »Der Teufel soll's holen. Es war auch dieser selbe Junge, der Billy Bones Karte gestohlen hat. Überall, von allem Anfang an, sind wir über Jim Hawkins gestolpert.« »Macht Schluss mit ihm«, schrie Morgan mit einem kräftigen Fluch. Und er sprang auf und zog sein Messer, als ob er 20 Jahre alt wäre. »Stopp«, rief Silver. »Wer bist du denn, Tom Morgan? Du glaubst vielleicht, dass du hier den Captain spielen kannst. Bei der Hölle, dir werde ich den Standpunkt klar machen. Komm mir nur in den Weg und du sollst dorthin gehen, wohin in diesen 30 Jahren so mancher guter Mann gegangen ist. Die einen an der Rah, die anderen über Bord und alle sind Futter für die Fische geworden. Da war noch keiner, der mir in die Quere gekommen ist und nachher auch nur noch einen einzigen guten Tag erlebt hätte. Darauf kannst du wetten.« Morgan hielt inne, aber unter den anderen erhob sich ein heiseres Murmeln. »Tom hat recht«, sagt einer. »Ach, hab mich von dem einen lang genug schinden lassen«, setzte ein anderer hinzu. »Ich will auf der Stelle hängen, wenn ich mich auch von dir schinden lasse, John Silver.« »Will einer der Herren mit mir anbinden«, brüllte Silver und beugte sich von seinem Platz auf dem Fass vor. Die brennende Pfeife hielt er in der rechten Hand. »Sag's nur gerade heraus, worauf ihr aus seid. Ihr seid ja nicht stumm, meine ich. Wer das haben will, der soll's kriegen. Hab ich dazu so lange gelebt, damit so ein Kampfhahn von Gnaden des Rumpfasses mir quer über meinen Ankertau kommen soll? Ihr kennt die Satzung, ihr seid allesamt Glücksritter. So nennt ihr euch doch selber. Na gut, ich bin bereit. Soll er den Säbel nehmen, der es gegen mich wagt, und bevor diese Pfeife leer ist, werde ich trotz Krücke und allem sehen, wie er von innen aussieht. Keiner rührt sich, keiner sagt da eine Silbe.« »So seid ihr eben«, fuhr er fort und steckte die Pfeife in den Mund. »Na, ihr seid mir eine schöne Bande. Wenn's zum Kämpfen kommt, taugt ihr nichts, aber vielleicht versteht ihr König George Englisch. Ich bin hier der Captain, durch eure Wahl. Ich bin hier Captain, weil ich euch um eine lange Seemeile über bin. Ihr wollt nicht kämpfen, wie ihr's Glücksritter eigentlich tun? Dann zum Donnerwetter werdet ihr wenigstens gehorchen, darauf könnt ihr wetten. Dieser Junge gefällt mir, ich hab noch nie so einen tüchtigen Jungen gesehen. Er steht mehr seinen Mann als ihr Ratten hier im Hause. Wenn man euch zu zweit zusammennimmt, und darum sag ich euch eins, den möchte ich sehen, der Hand an ihn zu legen wagt. Das hab ich euch zu sagen, und das schreibt euch hinter die Ohren.« Darauf folgte eine lange Pause. Ich stand aufrecht an der Wand, mein Herz pochte wie ein Schmiedehammer, aber in meiner Brust blitzte ein Hoffnungsstrahl. Silver lehnt sich an die Wand, die Arme verschränkt, die Pfeife im Mundwinkel, so gelassen, als wäre er in einer Kirche, aber sein Blick musterte verstohlen seine widerspenstigen Anhänger, und keine Regung entging ihm. Sie aber zogen sich in den hintersten Winkel des Blockhauses zurück, und das leise Tuscheln und Zischeln hörte sich wie das Rieseln eines Bachs an. Einer nach dem anderen schaute auf, und das rote Licht der Fackel fiel sekundenlang auf ihre erregten Gesichter. Aber nicht auf mir, sondern auf Silver hafteten jetzt ihre Blicke. »Ihr habt ja anscheinend eine Menge zu schwatzen«, bemerkte Silver und spuckte in die Luft. »Maul auf und lasst mich hören oder schiebt ab!« »Halten zu Gnaden, Sir«, erwiderte einer der Meuterer. »Ihr geht ja mächtig frei mit einigen von den Satzungen um. Vielleicht habt ihr auch einen gültigen Blick für die übrigen.« »Die Mannschaft ist unzufrieden. Die Mannschaft hat keine Lust, sich beständig mit dem Mahlspieker behandeln zu lassen. Diese Mannschaft hat die gleichen Rechte wie andere Mannschaften. Halten zu Gnaden, und nach euren eigenen Satzungen haben wir das Recht, uns miteinander zu besprechen. Ich bitte um Verzeihung, Sir, denn ich weiß, dass ihr vorläufig noch unser Captain seid, aber ich verlange, was mein Recht ist, und gehe jetzt raus, um Rat zu halten.« und mit übertrieben höflichem Seemannsgruß ging der Mann, ein bös dreinschauender, gelbäugiger Kerl von 35, in aller Ruhe zur Tür und verschwand. Einer nach dem anderen folgte der Rest seinem Beispiel, und jeder erwies, bevor er ging, die Ehrenbezeugung und murmelte noch ein Wort der Entschuldigung. »Ist nach den Satzungen«, sagt der eine. »Mannschaftsrat«, sagte Morgan. Und so mit dieser oder jener Bemerkung verzogen sie sich alle und ließen Silver und mich allein beim Fackelschein. Sogleich nahm der Schiffskoch die Pfeife aus dem Mund. »Jetzt pass mal auf, Jim Hawkins«, sagte er so leise, dass es kaum zu hören war. »Du bist eine halbe Planke vom Tod entfernt und was noch schlimmer ist, von der Folter. Die Kerle wollen mich absetzen, aber denk daran, ich gehe mit dir durch dick und dünn. Das war nicht meine Absicht gewesen, nein, nicht bevor du geredet hast. Ich war in heller Verzweiflung darüber, dass nun das ganze Geld flöten geht und dass ich obendrein noch gehängt werden sollte. Aber ich hab gemerkt, dass du ein ganzer Kerl bist, und da hab ich zu mir gesagt, du stehst zu Hawkins, John, und Hawkins wird zu dir stehen. Du bist seine letzte Karte, und zum Donner, John, er ist auch deine letzte Karte. Rücken an Rücken, hab ich mir gesagt. Du rettest dir einen Zeugen, und er wird dir deinen Hals retten. Mir begann ein Licht aufzugehen. Ihr meint, dass alles verloren ist, fragte ich. Weiß Gott, das meine ich, erwiderte er. Schiff verloren, Hals verloren, so steht's nun mal. Als ich auf die Bucht hinausschaute, Jim Hawkins, und der Schoner fort war. Na, ich bin zäh wie Leder, aber da hab ich's aufgegeben. Und diese Bande und ihre Beratung, glaub mir, das sind Dummköpfe und Feiglinge, sonst nichts. Ich werde dir das Leben retten, wenn's geht. Aber Achtung, Jim, Wurst wieder Wurst, du rettest den langen John vorm Strick. Ich war verwirrt, so sinnlos war es, was er von mir verlangte. Er, der alte Freibeuter, der Redelsführer. Was ich tun kann, soll geschehen, sagte ich. Abgemacht, rief der lange John. Du wirst das Maul aufmachen und beim Teufel, dann komm ich vielleicht ungeschoren davon. Er humpelte zu der Fackel, die im Feuerholz steckte, und zündete seine Pfeife von neuem an. Versteh mich wohl, Jim, sagte er, als er wieder bei mir war. Ich habe einen Kopf auf den Schultern noch. Jetzt bin ich auf der Seite des Square. Ich weiß, dass du das Schiff irgendwohin in Sicherheit gebracht hast. Wie, das weiß ich nicht. Aber sicher ist es, Hans und O'Brien sind jetzt für immer still, schätze ich. Zu den Zweien habe ich nie viel Vertrauen gehabt. Pass auf, ich stell keine Fragen und werd's auch den anderen nicht erlauben. Ich weiß, wann ein Spiel verloren ist. Ja, das weiß ich sehr wohl. Und ich kenne einen Jungen, der was taugt. Ach, so jung du auch bist. Du und ich, wir zwei beide hätten schon was Tüchtiges zusammengebracht. Er ließ Cognac aus dem Fass in einen Zimmerbecher rinnen. Willst du kosten, Kamerad? Fragt er, und als ich ablehnte, sagt er, na dann werd ich mir selber einen gönnen, Jim. Ich brauche was zum Aufpulvern. Es wird Schwierigkeiten geben. Und weil wir gerade von Schwierigkeiten reden, warum hat mir der Doktor die Karte gegeben, Jim? Mein Gesicht drückte eine so ungeheuchelte Verblüffung aus, dass er jede weitere Frage für überflüssig hielt. Ja, ja, das hat er getan, fuhr er fort, und dahinter steckt was, daran ist nicht zu zweifeln, irgendetwas steckt dahinter, Jim, was Böses oder was Gutes. Er trank noch einen Schluck und schüttelte den großen blonden Kopf wie ein Mann, der sich auf das Schlimmste gefasst macht.
Solltet ihr Verbesserungsvorschläge oder Ergänzungen haben, könnt ihr mir sehr gerne schreiben unter vlzhpodcast@gmail.com. Ihr könnt mir auch gerne eine Nachricht über den Hashtag vlzhpodcast bei Twitter zukommen lassen oder ihr benutzt ganz einfach die Kommentarfunktion auf meiner Homepage, nämlich auf www.vlzhpodcast.blogspot.com.